Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die Zahl der Kläger steigt. Heute hat der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer seine Jahresbilanz vorgelegt und dabei auch über die aktuelle Zahl der Klagen wegen des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat informiert. Seit heute wissen wir, es sind derzeit rund 11.200 Kläger, die gegen den Konzern vorgehen. Und das dürfte noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Bayer und seine Baustellen, ein Thema heute. Darüber hinaus stellen wir unter anderem den Geschäftsbericht der Deutschen Bundesbank vor und schauen auf die Wirtschaftslage in Italien aus Sicht des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Doch zunächst gehen wir auf die Jahresbilanz von Bayer ein. Die wesentlichen Eckdaten der Bilanz fasst aus Leverkusen Ute Scheins zusammen.
Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat 2018 deutlich weniger verdient als im Jahr zuvor. Der Gewinn brach um 3/4 auf knapp 1,7 Milliarden Euro ein. Das hat das Unternehmen heute in Leverkusen mitgeteilt. Bayer kämpft zurzeit mit einer Reihe von Problemen. Die Kosten für den Kauf und für die Integration von Monsanto sowie für Restrukturierungen und den Umbau des Konzerns haben ihre Spuren in der Bilanz hinterlassen. Dazu kommen Abschreibungen auf Firmenwerte im Geschäft mit freiverkäuflichen Medikamenten, da sich Bayer hier von weniger gut laufenden Bereichen trennen will. Außerdem sind die Rückstellungen für Prozesskosten gestiegen, denn in den USA rollt eine Prozesswelle auf den Bayer-Konzern zu. Klagen wegen eines glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittels, das von Monsanto entwickelt wurde, reißen nicht ab. Die Zahl der Kläger sei bis Ende Januar auf 11.200 gestiegen, teilte das Unternehmen mit. Bayer-Chef Werner Baumann sieht den Konzern jedoch für die Zukunft gut gerüstet. Durch die Übernahme von Monsanto sei man zur Nummer 1 im Agrarmarkt aufgestiegen.
Ute Scheins zur Jahresbilanz von Bayer. Und damit kommen wir gleich zum Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Heute mit Claudia Werle in unserem Börsenstudio. Frau Werle, wie reagieren denn die Anleger auf diese Jahresbilanz und vor allem auf die steigende Zahl der Kläger wegen Glyphosat?
Ja, wenn wir jetzt nur auf den Aktienkurs schauen, die Aktien von Bayer 5% im Plus. Das kommt ja nicht alle Tage vor. Aber ich möchte das Thema ein bisschen vertiefen. Neben mir sitzt Thomas Schießle von Equities. 11.200 Klagen, das ist unglaublich viel. Hat Bayer da überhaupt eine Chance, das alles zu stemmen?
Ja, also zum einen sind es nicht unglaublich viel. Es werden wahrscheinlich sogar noch mehr werden. Aber auf der wir haben jetzt erst den zweiten Prozess, der aktiv ist in den USA. Es sollen noch mehrere im quasi Monatsrhythmus im Laufe des Jahres kommen. So hat jedenfalls Bayer berichtet. Es sollen noch ungefähr 7 Klagen gestartet werden. Nein, es wird wahrscheinlich sogar eine höhere Zahl an Klagen geben. Nur am Schluss des Tages ist die Werthaltigkeit oder das Prozessrisiko zu beurteilen und nicht die Anzahl der Kläger. Und das ist noch nicht abzusehen. Das dauert noch mindestens, ich sag mal, 12 Monate, bevor man da was sehen kann.
Der Bayer-Chef ist optimistisch, sieht den Konzern für die Zukunft gut aufgestellt. Sehen Sie das auch so?
Ja, operativ ohne Zweifel. Das zeigen auch die Q4-Zahlen, die Jahresabschlusszahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr. Dort hat sich tatsächlich auch schon Crop Energies, das zugekaufte Aktivitäten von Monsanto, ganz gut entwickelt. Und wenn man die Prognose Glauben schenken mag, die vom Management kommt, dann wird das auch im laufenden Jahr ein gutes Crop Energies-Geschäft werden. Also die strategische Ausrichtung scheint zu fruchten. Jetzt muss das noch umgesetzt werden. Sicherlich die Mühe der Ebene ist eine ganz eigene Klasse von Fähigkeiten. Da muss man noch ganz schön was reinstecken.
Stichwort Image. Schadet das, was wir momentan sehen, dem Image von Bayer?
Darauf achtet das Management offensichtlich recht genau und ist sich der Schadensbegrenzung bewusst. Es ist sicherlich nicht ohne, hier insbesondere im eigenen Land, einen solchen Image-Gegenwind ausgesetzt zu sein. Im Ausland ist das nicht ganz so stark, aber hier das Inland, da hat Bayer einiges zu tun. Auf der anderen Seite, Bayer als Pharmaunternehmen kann sich auch auf die Fahnen schreiben, etwas Gutes für die Menschheit zu tun.
Ist Bayer noch ein Pharmaunternehmen oder glauben Sie, dass Bayer ein Pharmaunternehmen bleiben wird?
Mittelfristig ja. Langfristig kann ich mir, will ich der Zukunft nicht vorgreifen, aber was man sieht, ist eben typischerweise ein Aufspalten der Geschäftsaktivitäten in recht klare Einheiten, und das würde dann langfristig auch für ein klares Pharmaunternehmen und ein klares Agro-Geschäft sorgen.
Den EZB-Präsidenten Mario Draghi würde man jetzt nicht unbedingt mit einem Agrarchemie- und einem Pharmakonzern in Verbindung bringen. Dennoch sagen Sie, der Italiener wird mit über die Zukunft von Bayer entscheiden. Warum?
Definitiv, weil Bayer einen sehr hohen Schuldenberg vor sich herträgt, den es auch mit höchster Priorität abzutragen gilt. Und deswegen jegliche Zinssteigerung, die auf Bayer zukommt, wird sich sehr schnell und recht deutlich in der Gewinn- und Verlustrechnung niederschlagen. Also wichtig, möglichst die Zinsen niedrig halten von der EZB her und auf der anderen Seite möglichst gutes operatives Geschäft, um die Schulden zurückzuzahlen. Das ist Prio 1.
Und das sagt Thomas Schießle von Equities.
Soweit also eine Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage und Zukunft von Bayer. Neben Bayer, Frau Werle, hat heute ja noch ein DAX-Konzern seine Jahresbilanz vorgelegt, nämlich der Nivea- und Tesa-Hersteller Beiersdorf, der ja auf der Anzeigetafel direkt unter Bayer steht. Beiersdorf hatte ja schon vorab Mitte Januar die guten Umsätze 2018 bekannt gegeben, aber ein paar Details der Bilanz fehlten noch, so zum Gewinn und den Gewinnerwartungen. Die liegen jetzt vor. Wie kommt das an?
Überhaupt nicht gut. Die Aktien fast 10% im Minus. Beiersdorf will wachsen. Das kostet Geld. Es geht zulasten der Profitabilität. Die Branche befindet sich im Umbruch, sagt der Firmenchef. Und deswegen müssen einfach Geschäftsmodelle angepasst werden. Es geht doch um die Erschließung neuer Marktfelder. Verständlich alles, aber wie gesagt, die Anleger sind heute wenig erfreut darüber.
Damit haben wir den Tagesgewinner und den Tagesverlierer bisher erwähnt. Was heißt das jetzt alles für die Entwicklung auf dem Gesamtmarkt? Wo steht der DAX?
Wir sehen diese Woche ein ziemliches Auf und Ab beim DAX. Zu Beginn der Woche gab es noch neue Jahreshochs. Inzwischen sind Anleger etwas vorsichtiger. Gut, man muss halt mal abwarten, wie es jetzt in Sachen Brexit weitergeht. Der amerikanische Präsident macht von sich reden, hofft beim Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un, dass da großartige Dinge geschehen werden, wie er das selbst formuliert. Trump will sich als Friedensbringer ins Gespräch bringen. Gestern dann hat der US-Notenbankchef Jerome Powell noch gesprochen. Er hat die abwartende Haltung der Fed verteidigt. Powell begründet dies mit den schwächeren Konjunkturdaten und mit gestiegenen Unsicherheiten. Händler sagen, gut, Powell hat jetzt keine neue Erkenntnis gebracht. Auch das möglicherweise ein Grund für die abwartende Haltung der Anleger. Momentan der DAX gut ein 0,5% im Minus. Er fällt auf 11.493 Punkte.
Die eben erwähnten Äußerungen von US-Notenbankchef Powell, haben denn die Händler auf dem Devisenmarkt darauf reagiert?
Der Euro kann anfängliche Verluste wieder wettmachen, steht jetzt bei einem Dollar 13,85. Gut, was Paul sagt, ist das eine. Wie es um die Eurozone konjunkturell bestellt ist, das ist das andere. Die deutsche Wirtschaft könne nach zwei mauen Quartalen wieder mit einem spürbaren Wachstum rechnen, meinen zumindest die Konjunkturexperten beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und sie sagen auch, das konjunkturelle Bild sei einfach nicht so trüb, wie es zuletzt häufig gezeichnet wurde.
Wenn Aktienkurse dahinschmelzen, so wie derzeit, sind im Gegenzug ja oft Staatsanleihen gefragt, heute auch.
Die Papiere verbilligen sich bis 49 Cent. Die Umlaufrendite ist von 0,01 auf 0,02% gestiegen.
Und was tut sich beim Handel mit Gold?
Der Goldpreis aktuell bei 1.327,27 Dollar, die Feinunze.
Es brodelt ja mal wieder in der Gerüchteküche. Gerüchte um die Deutsche Bank werden gestreut. Was genau wird da verbreitet und wie glaubwürdig ist das?
Na gut, es ist kein Geheimnis, dass weder die Deutsche Bank noch die Commerzbank momentan gut dastehen. Die Aktienkurse dümpeln in den Keller. Der US-Finanzinvestor Cerberus gehört zu den großen Aktionären beider Geldhäuser. Lange hat er sich gegen ein Zusammengehen ausgesprochen. Jetzt scheint er die Meinung geändert zu haben. Eine Begründung ist, die Deutsche Bank könne sich möglicherweise nicht aus eigener Kraft, ja, aus dem Sumpf herausziehen, wie das formuliert wird. Also man muss mal abwarten, wie das da weitergeht in dieser Sache.
Und ganz kurz noch, unter den Nebenwerten hat ja der Stahlkonzern Salzgitter seine Jahresbilanz vorgelegt und immerhin einen Gewinnsprung für 2018 gemeldet. Finden das die Anleger gut?
Ja, die finden das gut. Die Aktie fast 1,5% im Plus.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Und der Jahresbilanzen nicht genug. Auch die Deutsche Bundesbank hat heute ihren Geschäftsbericht 2018 vorgelegt. Wichtig unter anderem für das Bundesfinanzministerium. Denn der größte Teil des Jahresüberschusses geht an den Bund, Brigitte Scholtes berichtet.
Diese Nachricht aus Frankfurt dürfte den Bundesfinanzminister heute gefreut haben. Die Bundesbank hat 2018 einen Gewinn in Höhe von 2,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das sagte Bundesbankpräsident Jens Weidmann bei der Vorlage der Jahresbilanz.
Das ist etwa eine halbe Milliarde Euro mehr als im Vorjahr. Ausschlaggebend für den Anstieg sind die höheren Zinserträge aufgrund der Negativverzinsung der gestiegenen Einlagen.
Die Strafzinsen von 0,4%, die die Geldhäuser im Euroraum für ihre Einlagen bei den Notenbanken zahlen müssen, erweisen sich also vor allem als Geldsegen für den Bundesfinanzminister. In diesem Jahr erhält er immerhin mit 2,4 Milliarden Euro den wesentlichen Anteil an diesem Gewinn. Den bisher höchsten Jahresüberschuss hatte die Bundesbank 2001 erzielt mit 11,2 Milliarden Euro. 100 Millionen Euro legt die Notenbank für Pensionsverpflichtungen zurück. Und nicht nur das. Sie sorgt auch in diesem Jahr wieder mit einem hohen Betrag, nämlich mit knapp 1,5 Milliarden Euro, für Risiken vor. Die Rückstellungen steigen damit auf 17,9 Milliarden Euro. Das ist also eine Art der Deutschen Bundesbank, auf die Risiken der weiter lockeren Geldpolitik hinzuweisen. Die, das machte Weidmann wieder deutlich, sollte weiter normalisiert werden. Die Konjunktur schwäche sich zwar ab, auch wegen der aktuellen Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und Europa. Stichworte Handelskonflikte und Brexit. Doch allzu pessimistisch ist Weidmann nicht.
Meine Basislinie ist ja nicht die eines Konjunktureinbruchs, sondern die einer Konjunkturdelle, die etwas länger dauert als bislang erwartet, also ein sogenannter Softpatch sozusagen. Aber ich bin gleichzeitig der Auffassung, dass die grundlegenden Wachstumskräfte, die die Wirtschaftsentwicklung treiben, weiterhin intakt sind. Das gilt für Deutschland, das gilt aber auch für den Euroraum. Man hatte daher insbesondere auf die sehr positive Arbeitsmarkt- und Lohnentwicklung verwiesen, die Binnennachfrage stützen sollte.
Am Vormittag machte das Bundeskabinett auch den Weg frei für eine zweite Amtszeit des Bundesbankpräsidenten. Weidmanns Vertrag wäre Ende April ausgelaufen. Nun kann er für weitere 8 Jahre im Amt bleiben, wenn er nicht doch noch Mario Draghi im Herbst als EZB-Präsident nachfolgt. Das aber hängt vom Ausgang der Europawahl ab. Denn Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Kandidatur Weidmanns zuletzt nicht mehr unterstützt. Stattdessen setzt sie auf Manfred Weber, den Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei. Er soll nach der Europawahl Jean-Claude Juncker als EU-Kommissionspräsident nachfolgen. Dafür zeigte Weidmann Verständnis.
Auch die Kommissionspräsidentschaft ist ein wichtiges europäisches Amt und das ist am Ende eine politische Abwägung, die von der Bundesregierung getroffen werden muss. Also insofern freue ich mich uneingeschränkt über den neuen 8-Jahres-Vertrag, den die Bundesregierung jetzt auf den Weg gebracht hat.
Jens Weidmann im Beitrag von Brigitte Scholtes. Der Bundesfinanzminister kann sich also freuen. Keine guten Nachrichten dagegen gibt es heute vom und über den deutschen Automarkt. Dass die Autobranche derzeit Gegenwind hat, ist bekannt. So ist die Zahl der Neuzulassungen in Europa zurückgegangen und auch in anderen Ländern der Welt sind die Autoverkäufe eingebrochen. Wie sich die Flaute in der Autoindustrie aber auf die Umsätze von Unternehmen auswirkt, das haben nun Analysten der Unternehmensberatung EY errechnet. Das Ergebnis fasst Mischa Erhardt zusammen.
Einen leichten Umsatzrückgang von 0,2% bei den Autobauern stellen die Studienautoren fest. Angeschaut haben sie sich dazu Zahlen des Statistischen Bundesamtes und der Bundesagentur für Arbeit. Ergebnis? Sinkende Umsätze, das erste Mal seit 10 Jahren. Peter Fuß, Branchenexperte bei EY.
In der zweiten Jahreshälfte haben wir halt gesehen, dass bedingt durch die Einführung des neuen Prüfverfahrens WLTP ab September die Stückzahlen, die ausgeliefert wurden, dramatisch zurückgegangen sind, damit auch der Umsatz teilweise eingebrochen ist. Es hat teilweise sogar Lieferstopps gegeben. Da wird es auch noch Verzögerungen vermutlich ins erste Quartal 2019 geben. Also alles Faktoren, die insbesondere im zweiten Halbjahr aufgetreten sind.
Das neue Abgasprüfverfahren ist aber nur ein Grund für den Dämpfer im vergangenen Jahr und die Schwierigkeiten, mit denen die Autoindustrie zu kämpfen hat.
Das Jahr 2019 wird schwer für die Autoindustrie. Donald Trump hat viele Krisen ausgelöst, zum Beispiel den Rückgang in China, dem wichtigsten Automarkt der Welt. Zusätzlich müssen die Autobauer enorm in das Elektroauto investieren. Das heißt, von der Gewinnseite wird man stark gekniffen und man muss mit Gewinnwarnungen statt mit guten Nachrichten rechnen.
Sagt der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen. Zu schaffen macht den deutschen Autobauern auch, dass der Dieselskandal noch nicht abgeschlossen ist. Und andere Regionen der Welt sind als Wachstumstreiber ausgefallen. In der Türkei verzeichnet die Autobranche einen Rückgang von einem Drittel. Der Iran ist durch die US-Sanktionen als erhoffter Wachstumsmarkt ausgefallen. Und am stärksten europäischen Exportmarkt Großbritannien sind die Ausfuhren der hiesigen Konzerne um rund 10% eingebrochen. Und der eigentliche Gegenwind könnte hier durch einen harten Brexit erst noch kommen, meint Jürgen Pieper, Autoanalyst im Bankhaus Metzler.
Der Brexit wird Wirkung haben, egal ob er jetzt verschoben wird oder nicht. Es ist eine Belastung, der britische Markt geht schon längere Zeit runter. Und zumindest müssen Unternehmen sich auf den Brexit vorbereiten und auch das alleine kostet schon Geld.
Was die politischen und wirtschaftlichen Krisen an verschiedenen Orten der Welt mit der exportstarken, aber deswegen eben auch exportabhängigen Autoindustrie machen können, lässt sich an der Exportstatistik ablesen. Während die Ausfuhren in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres noch leicht anzogen, sind sie in der zweiten Jahreshälfte um drastische rund 7% eingebrochen. Und ein Damoklesschwert schwebt nach wie vor über der Autobranche. Die angedrohten Strafzölle von 25% auf europäische Autos im wichtigsten Auslandsmarkt USA.
Mischa Erhardt zur Lage der deutschen Autoindustrie. Immer mehr Beschäftigte in Deutschland fühlen sich laut einer Studie durch eine hohe Arbeitsintensität belastet. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Ursula Mense.
Während 2006 noch 43% der befragten 17.000 Beschäftigten angaben, sich durch sehr schnelles Arbeiten belastet zu fühlen, stieg der Anteil im vergangenen Jahr auf 51%. Das teilte die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin mit. Dabei nahm die Arbeitsintensität allerdings nicht zu und war teilweise sogar rückläufig. Als Indikatoren für Arbeitsintensität wurden unter anderem nach starkem Termin- und Leistungsdruck, Gleichzeitigkeit verschiedener Aufgaben und hohem Arbeitstempo gefragt. In der Gruppe der Beschäftigten, die all diesen Bedingungen häufig ausgesetzt ist, berichteten 49% von Erschöpfung. Einer der größten britischen Unternehmensverbände hat die mögliche Verschiebung des Brexit begrüßt. Die Generaldirektorin des britischen Industrieverbandes, Caroline Fairbairn, sagte, die Entscheidung von Premierministerin Theresa May, das Parlament über eine Verschiebung des Austritts aus der EU abstimmen zu lassen, biete eine Option der Vernunft. Es sei aber nur ein kleiner Schritt nach vorne.
Die Wirtschaft ist nicht darauf vorbereitet, in 4 Wochen die EU ohne einen Vertrag zu verlassen. Es ist ein kleiner Fortschritt, aber der Abgrund tut sich jetzt einfach nur später auf.
Büros, Parkhäuser, Ämter und Supermärkte bieten angeblich Platz für hunderttausende Wohnungen. Laut einer Untersuchung der TU Darmstadt und des Pestel-Instituts könnten allein durch die Dachaufstockung von Bürokomplexen und Verwaltungsgebäuden bundesweit 560.000 Wohneinheiten errichtet werden. Das gesamte Potenzial durch Aufstocken, Umnutzung und Bebauung von sogenannten Fehlflächen bezifferten die Forscher auf 2,3 bis 2,7 Millionen Wohnungen. Einen Tag vor der nächsten Tarifrunde für die Angestellten der Länder haben die Gewerkschaften in Berlin noch einmal mobil gemacht. Nach ihren Angaben legten 16.000 Landesbeschäftigte für den ganzen Tag die Arbeit nieder und damit etwa 6.000 mehr als beim Warnstreik gestern. Erneut waren viele Lehrer und Erzieher dabei, viele Kitas und Schulen blieben geschlossen. Die Gewerkschaft Verdi droht mit einer Ausdehnung der Warnstreiks, sollte die dritte Runde der Tarifverhandlungen ab morgen keine Ergebnisse bringen.
Ursula Mense mit den Wirtschaftsnachrichten. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone nach Deutschland und Frankreich. Und nicht nur, dass diese wichtige europäische Wirtschaftsnation derzeit in der Rezession steckt. Viele Daten, die veröffentlicht werden, deuten auf einen anhaltenden Abschwung hin, so heute zur Konsumlaune der Verbraucher oder der Stimmung der Unternehmen. Wie stabil ist Italien? Das hat sich das DIW angeschaut. Mehr dazu von Theo Gers.
Das DIW unterfüttert die Sorge um Italien mit harten Fakten. 10 schwache Jahre seit der Finanzkrise haben in der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone ihre Spuren hinterlassen. Das Wohlstandsniveau Italiens, einst auf der Höhe Frankreichs, tendiert eher in Richtung des wirtschaftlich schwächeren Spaniens. Das Bruttoinlandsprodukt liegt unter dem Vorkrisenniveau von 2007, die Arbeitslosigkeit deutlich darüber und die Staatsverschuldung stieg von 102 auf 130% der Wirtschaftsleistung. Dynamik sieht anders aus.
Italien braucht neue Impulse für Wachstumsbranchen,
stellt Alexander Kritikos vom DIW denn auch kurz und bündig fest. Und damit sind weniger die großen italienischen Industrieunternehmen gemeint. Die haben sich von der Finanzkrise erholt, stecken auch wieder mehr Geld in Forschung und Entwicklung. Zum Verhängnis wird Italien seine kleinteilige Wirtschaftsstruktur, vor allem die Entwicklung bei den unzähligen Firmen mit bis zu 10 Beschäftigten. Hier ist die wirtschaftliche Dynamik zum Stillstand gekommen und es entsteht zu wenig Neues, vor allem bei den wissensbasierten Dienstleistungen. Italien stagniert im Bereich Information und Kommunikation, bei freiberuflichen, wissenschaftlichen oder technischen Dienstleistungen. Es verfügt über keine nennenswerte Start-up-Szene. Die jungen, klugen Köpfe wandern lieber ab, erklärt Alexander Kritikos.
In Deutschland zum Beispiel sind die um 50% in der Wertschöpfung gestiegen, um 40% in der Beschäftigung. Das heißt, es gab ja so eine unglaubliche Dynamik hinein in diese neuen Wachstumsbranchen. Und wenn wir hier nach Italien schauen, in Italien kommen diese neuen Wachstumsbranchen nicht vom Fleck.
Kritisch fällt deshalb das Urteil über die aktuelle Wirtschaftspolitik aus. Das Rentenniveau zu senken und ein Bürgereinkommen einzuführen, löst die Probleme des Landes nicht. Da sind sich die Wirtschaftsforscher vom DIW ganz sicher. Die Regierung in Rom sollte das Geld wachstumsorientiert ausgeben, die Baubranche ankurbeln und mehr Geld in Forschung und Entwicklung sowie die digitale Infrastruktur stecken.
Italiens Wirtschaft aus Sicht des DIW Theo Gers berichtete. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Ausführlich kommentiert wird die Bereitschaft der britischen Premierministerin May, unter bestimmten Bedingungen doch einem Aufschub des Brexit zuzustimmen.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält es für, Zitat, richtig und wichtig, dass sich May nach langem Zaudern zu diesem Schritt entschlossen hat. Die EU-Seite sollte sich einem solchen Wunsch gegebenenfalls nicht versperren. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und es ist äußerst zweifelhaft, ob die von May zugestandenen 3 zusätzlichen Monate wirklich ausreichten, um einen Brexit-Deal zustande zu bringen, der sowohl für die EU als auch für das britische Parlament akzeptabel wäre. Das bedeutet, die Gefahr, dass es zu einem Chaos-Brexit kommt, ist ein bisschen kleiner geworden. Gebannt ist sie keineswegs. Das Handelsblatt überlegt, paradoxerweise könnte die Kehrtwende dazu führen, dass das Unterhaus den Ausstiegsvertrag doch noch vor dem 29. März verabschiedet. Die Brexit-Hardliner in Mays Fraktion, die den Vertrag als Kapitulation vor Brüssel ablehnen, müssen nun scharf nachdenken, was ihnen lieber ist. Ein Brexit-Deal, der unvollkommen ist, aber immerhin den baldigen Ausstieg sicherstellt, oder aber die Aussicht auf weitere monatelange Verhandlungen und die Gefahr, dass der Brexit noch abgemildert oder ganz abgesagt wird. Erstmals seit fast 20 Jahren hat Opel im vergangenen Jahr schwarze Zahlen geschrieben und nach Ansicht der Neuen Osnabrücker Zeitung haben die Rüsselsheimer das vor allem ihren neuen französischen Eignern PSA zu verdanken, die den Konzern auf links gezogen haben. Dabei hat die Peugeot-Mutter Wort gehalten und auf Standortschließungen sowie betriebsbedingte Kündigungen verzichtet. Doch davon abgesehen sparen die Franzosen, wo es nur geht. Ob der Jahresgewinn die lang ersehnte Trendwende markiert oder eine Ausnahme bleibt, wird davon abhängen, wie die neuen Modelle einschlagen. Der Bilanzschein trügt, notieren die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Die schwarzen Zahlen sind in erster Linie clever erspart und somit nicht nachhaltig. Der Marktanteil von Opel und Vauxhall in Europa ist im vergangenen Jahr erneut gesunken. Gleiches gilt für die Neuwagenzulassungen. Die Produktionskapazitäten sind zu hoch. Vor allem Privatkunden wollen immer seltener Opel fahren. Der Weg, den PSA mit Opel gehen muss, um tatsächlich von einer Rückkehr auf die Erfolgsspur zu sprechen, ist also noch lang.
Und mit diesen Molltönen zur Zukunft von Opel endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ute Meier begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Beitrag über das Wohnen auf Parkhäusern. Kurzum, es geht um eine Studie über Wohnraum, die wir ja eben schon in den Kurznachrichten erwähnt hatten. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.